Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Guten Tag. Ich begrüße Sie zu einer neuen Dunkelkammer aus 3 History. Mein Name ist Christa Zöchling. Heute geht es um künstliche Intelligenz, um KI-gestützte Drohnen und von der KI empfohlene, durch Algorithmen ermittelte menschliche Ziele und deren Behausungen. Es geht also um den Krieg. 6 Monate nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs schrieb der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, einen Essay über den Krieg, und zwar wie sich die Euphorie der ersten Wochen in eintöniges Elend verwandelt hat, begleitet freilich von der Qual des Wartens auf die Feldpost, der Angst vor der Nachricht, der Vater, der Bruder, der Ehemann sei gefallen. Und wie ich das sage, fällt mir auf, darüber spricht Freud natürlich nicht, denn das ist die Sicht von Frauen. Im Krieg sind die beiden Geschlechter noch immer durch eine tiefe Kluft getrennt. Selbst in Armeen wie der israelischen sind Frauen in Kampfeinheiten ganz selten. Der Krieg, so schrieb Freud 1915, ist mindestens so grausam, erbittert und schonungslos wie irgendein früherer Krieg. Setzt sich über alle Einschränkungen hinweg, die man das Völkerrecht genannt hat. Anerkennt nicht die Vorrechte des Verwundeten und des Arztes, die Unterscheidung des friedlichen und kämpfenden Teils der Bevölkerung, die Ansprüche des Privateigentums. Der Krieg wirft nieder, was ihm im Wege steht, in blinder Wut, als sollte es keine Zukunft und keinen Frieden unter den Menschen nach ihm geben. Er zerreißt alle Bande der Gemeinschaft unter den miteinander ringenden Völkern und droht, eine Erbitterung zu hinterlassen, welche eine Wiederanknüpfung derselben für lange Zeit unmöglich machen wird. Zitat Ende. Wie aktuell sich das heute anhört. Dabei kannte Freud die wahre Dimension des Blutvergießens im Ersten Weltkrieg noch nicht einmal. Die ganzen neuen Waffen, den Einsatz von Giftgas, das öffentliche Aufknüpfen von Zivilisten, auch Frauen und Jugendlichen, die von der Habsburger Armee verdächtigt wurden, für die Russen zu spionieren. Es genügte, wenn ein galizischer Bauer in der Nacht mit einer Petroleumlampe in seinen Stall ging, schon ward ihm die Weitergabe militärischer Stellungen durch Lichtzeichen unterstellt und das Todesurteil gefällt. Nun, das Völkerrecht wurde nach dem Holocaust weiterentwickelt, aber auch die Kriegstechnologie. Und trotz allem ist Krieg am Ende immer noch ein schmerzender, blutender, verletzter Mensch, der am Feld liegt, im Schützengraben oder unter Trümmern. Weh, Blut und Tränen. Vor einigen Jahren ist ein verschollen geglaubtes Manuskript des umstrittenen Schriftstellers Louis Ferdinand Céline aufgetaucht. Es trägt den Titel Krieg. Und Céline, ein Rassist und Antisemit und doch ein großer Schriftsteller, verarbeitet darin seine Erfahrungen von den Schlachtfeldern in Belgien 1914. Ich zitiere. Ich habe dann wohl noch einen Teil der folgenden Nacht so dagelegen. Das linke Ohr fest, an den Boden geklebt mit Blut, den Mund auch, zwischen beiden gewaltiger Lärm. So beginnt der Roman und der Satz könnte heute genauso gut von einer Palästinenserin im Gazastreifen, einem Soldaten der israelischen Bodentruppen, einem alten Mann in einem Plattenbau in Kiew, ukrainischen oder russischen Kämpfern im Donbass gedacht werden. Auch anderes scheint ewig. Bilder von Krieg, die der Propaganda dienen, das Denunzieren und Verächtlichmachen des Gegners, Lüge und Betrug, Zensur der Nachrichten, Zensur der Meinungsäußerung, die Abstumpfung des Publikums und Gewalt gegen Frauen. Ich kenne keinen Krieg, ohne massenhafte Vergewaltigung von Frauen. Und doch ist da etwas Neues im Anzug. Die durch künstliche Intelligenz unterstützte Kriegsführung, die es erlaubt, dass Maschinen entscheiden, wer wann getötet wird, vorher freilich programmiert von Menschen. Und dazu kommt die KI-unterstützte Markierung des Feindes. Der ukrainische Schriftsteller Artem Tschech hat 2017, weit vor dem großen Angriff Russlands auf die Ukraine, seine Kriegserfahrungen im Donbass unter dem Titel Nullpunkt literarisch verarbeitet. Nullpunkt, das ist die Frontlinie, die durch die Ostukraine verläuft. Die Geschichte: Ein junger Mann aus der Stadt, Generation Facebook und Netflix, wird eingezogen, kommt in den Donbass, verwandelt sich in einen Soldaten an der Front, der sich an Schmutz und Kot gewöhnt, verweste Mäusekadaver unter seinem Kopfkissen entfernt, sich hin und wieder mit Alkohol ruhig stellt und wie alle Angst hat, im Unterstand getötet zu werden. Die größte Angst. Eine Passage aus dem Roman: Hör hin und lausche, starre in die Nacht, schau auf das stille Feld oder auf den dunklen, kalten Himmel. Siehst du die Drohne? Sie sieht dich. Und im Fall des Falles wirst du nicht einmal Zeit haben, das Maschinengewehr zu positionieren. Wirst es nicht schaffen, deine Maschinenpistole in Anschlag zu bringen. Und dein Herz klopft, klopft, klopft von Nikotin, Koffein und natürlich Adrenalin. Zitat Ende. KI-gestützte Drohnen sind schon länger im Einsatz. Mittlerweile analysieren sie riesige Datenmengen, können Ziele aufgrund bestimmter Merkmale identifizieren, verfolgen und angreifen, auch ohne menschliches Zutun. Die Technologie in diesem Bereich ist wie immer weiter fortgeschritten als in ziviler Verwendung. Das deutsche Online-Medium Telepolis berichtete vor kurzem, was da möglich ist. Auf ukrainischem Boden, 10 Kilometer von der Front entfernt, landet eine russische Drohne unbemerkt im Unterholz. Sie zieht eine dünne Glasfaserleitung hinter sich her. Das ist ihre Nabelschnur zur Bodenstation. Als sich Tage später ein ukrainischer Militärtransporter nähert, der von einer zweiten russischen Aufklärungsdrohne registriert wird, erwacht die lauernde Kampfdrohne im Gebüsch zum Leben und feuert. Kein Funksignal hat sie verraten, keine Luftabwehr erkannt. Kampfdrohnen sind in der Lage, in Schwarmordnung zu fliegen wie Vögel, selbstständig einem Hindernis auszuweichen und anzugreifen. In der russischen Lancet befinden sich laut Human Rights Watch Bestandteile aus den Niederlanden, USA, Österreich und Deutschland. Russland verfügt über wesentlich mehr Drohnen als die Ukraine. Für die Zivilbevölkerung sind autonome Kampfdrohnen eine große Gefahr. Das Todesurteil beruht im Moment der Entscheidung nicht auf einem menschlichen Beschluss, sondern auf einem programmierten Algorithmus, der verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch Gebäude hochgerechnet hat. Auch im Gazakrieg wird künstliche Intelligenz eingesetzt, vorwiegend zur Markierung von Feinden. Das erklärt zum Teil die unglaublich hohen Todeszahlen unter Zivilisten. Das israelische KI-System heißt Lavender. Laut Bericht der unabhängigen israelischen Plattform Plus 972 analysierte die Software Riesenmengen an Daten, die über rund 2,3 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen des Gazastreifens gesammelt worden waren. Mobilfunkdaten, Telefonnummern, Social-Media-Accounts, WhatsApp-Gruppen, Fotos, Namen, Adressen, Bewegungsmuster. Dann bewertete sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person im militärischen Flügel der Hamas oder des palästinensischen islamischen Dschihad aktiv ist. Die KI lernte anhand von Merkmalen bekannter Aktivisten, die der Maschine als Trainingsdaten zugeführt wurden, und wandte diese dann an die Gesamtbevölkerung an. Eine Person, auf die mehrere belastende Merkmale zutrafen, erhielt eine hohe Bewertung und wurde automatisch zum potenziellen Ziel empfohlen. Belastende Merkmale waren etwa häufiger Handy- und Adressenwechsel. So kann ein Jugendlicher, der das Handy des älteren Bruders übernimmt oder ein gebrauchtes Handy kauft, in den Verdachtsraster kommen. Oder Polizisten und Zivilschutzbeamte, die viel Kontakt mit Hamas-Leuten haben. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, Journalisten, Verwandte von Militanten, Einwohner, deren Spitzname zufällig mit denen eines Hamas-Kämpfers übereinstimmten. Schon in den ersten Kriegswochen sollen 38.000 Palästinenser als Kämpfer markiert worden sein. Ein Verdachtskollektiv, eine hochgerechnete Größe. In früheren Kriegen, so +972, musste ein Offizier, um die Ermordung eines menschlichen Ziels zu genehmigen, ein komplexes Verfahren durchlaufen. Beweise überprüfen, dass es sich bei der Person tatsächlich um einen Hamas-Kämpfer handelte, Wohnort und Kontaktdaten ermitteln und in Echtzeit wissen, wann er zu Hause war. Zu der ganzen KI-Identifizierung kamen Befehle, beim Betreten bestimmter Gebiete in Gaza auf alles zu schießen, was sich bewegte. Und so tötete das israelische Militär im Dezember 2023 irrtümlich 3 israelische Geiseln in Gaza, die mit nacktem Oberkörper und unbewaffnet waren und eine improvisierte weiße Flagge trugen. Bei der KI-Identifizierung von Kämpfern ging einiges schief. Das Militär, das israelische, dementiert, dass man sich ohne Reflexion an die Empfehlungen der KI gehalten hätte. Doch das Online-Magazin zitiert, freilich anonym, Geheimdienstmitarbeiter, die sagen, die Armee habe sich eine Zeit lang vollständig auf die KI-Empfehlungen verlassen, gerade in den ersten Wochen. Und weitere Stimmen sagen, man habe meist innerhalb von 20 Sekunden entscheiden müssen. Die israelische Armee griff Zivilpersonen auch systematisch in ihren Privathäusern an, meistens nachts in Anwesenheit derer Familien. Dafür wurde eine KI mit dem zynischen Namen Where is Daddy eingesetzt, um die Zielpersonen zu orten und Bombenanschläge zu verüben, sobald sie die Häuser ihrer Familien betreten hatten. So wurden ganze Großfamilien getötet. Als Kollateralschaden. Laut dem Magazin +972 sei die zulässige Anzahl für Kollateralschäden von der Abteilung für Völkerrecht des Militärs in diesem Gazakrieg gelockert worden. Für jeden jungen Hamas-Aktivisten sei ein Kollateralschaden von 15 bis 20 Zivilisten genehmigt worden, im Fall eines hochrangigen Kommandeurs die Tötung von über 100 Zivilisten. All diese Informationen und Details, wenn sie denn vorgelegt werden können, werden einmal am Strafgerichtshof in Den Haag eine Rolle spielen. Denn das Völkerrecht legt nicht exakt fest, was eine akzeptable Zahl ziviler Opfer darstellt, sondern prüft jeden Angriff nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Vergangene Woche wurde gegen einen Scharfschützen der israelischen Armee, einem deutsch-israelischen Doppelstaatsbürger, jetzt sogar in Deutschland Anzeige erstattet. Er soll unbewaffnete Palästinenser in Gaza getötet haben. Yotam Wilk, Hauptmann der Reserve der israelischen Armee, hat vor kurzem in einem offenen Brief seinem Herzen Luft gemacht. Ich zitiere aus dem Brief. Angetrieben von Wut und Schuldgefühlen zogen wir am 7. Oktober in den Kampf gegen eine skrupellose Terrororganisation, die uns mit brutaler Klarheit das Ausmaß ihrer Grausamkeit vor Augen führte. Doch bald wurde Gaza zu einer gesetzlosen Zone, in der es kaum eine wirksame Kontrolle des Militärs gab und die Soldaten kaum persönlich zur Verantwortung gezogen wurden. Wilk, der die ersten Kriegsmonate in Gaza mitgemacht hat, ruft jetzt die Reservisten dazu auf, dem Kriegseinsatz zur Besetzung Gazas nicht Folge zu leisten. Ich zitiere, nicht nur Menschenleben stehen auf dem Spiel, sondern die Idee Israels selbst. Wenn wir diesen Weg weiterverfolgen und die Kontrolle über Gaza dauerhaft übernehmen, wird von der fragilen Vision einer liberalen Demokratie im Nahen Osten, die diesen Staat einst prägte, nichts übrig bleiben. Und Yuval Abraham, ein in Jerusalem lebender Journalist und Filmemacher, sagt, Daten aus einer internen Datenbank des israelischen Geheimdienstes deuten darauf hin, dass 83% der bei Israels Angriff auf Gaza getöteten Palästinenser Zivilisten waren. In der Geschichte der Menschheit gab es immer Stimmen gegen den Krieg, von Künstlern, Schriftstellern, politischen Aktivisten, die die Grausamkeit des Krieges sichtbar gemacht, davor gewarnt und damit auch eine Wirkung erzielt haben. Aber wer wird in Zukunft die Verantwortung übernehmen? Der Programmierer der KI, der Designer, der Auftraggeber, der Soldat, der auf den Knopf drückt? Und was ist mit dem Gewissen? Wen drückt es? Und noch einmal komme ich auf Sigmund Freud zu sprechen. Ich zitiere, unser Gewissen, sagt Freud, ist nicht der unbeugsame Richter, für den die Ethiker es ausgeben. Das Gewissen ist in seinem Ursprung soziale Angst und nichts anderes. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute, Ihre Christa Zöchling. Dankeschön.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.